Total.
Total beglubbt.
Die Sendung für alle Glubberer.
Alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de.
Der moderne Fußball ist bekanntlich ein schnelllebiges Geschäft und das stößt insbesondere in Traditionsvereinen immer wieder sauer auf. Aber da muss man sich ja als Podcaster zum Glück nicht dran halten und darum haben wir hier bei Total Beklubbt und beim Gegnergespräch beschlossen, dass es zumindest irgendwie Tradition werden sollte, vor dem Spiel gegen Eintracht Braunschweig mit Anna zu sprechen. Hallo Anna.
Hallo.
Ja, mein Name ist Felix, habe ich jetzt gar nicht erzählt, aber ich denke, das ist hinreichend bekannt mittlerweile. Ja, Anna, wir wollen natürlich über Eintracht Braunschweig sprechen. Etwas früh, das Spiel ist erst am Montag, aber wie das manchmal eben so ist, wenn dann lange Wochenenden mit Brückentag anstehen. Bei Eintracht Braunschweig ist die Stimmung, gelinde gesagt, nicht so gut wie beim 1. FC Nürnberg nach dem Auswärtssieg jetzt gegen Kiel. Ihr steht aktuell auf Tabellenplatz 12. Der das Ganze noch fast ein bisschen beschönigt darstellt, denn es sind nur 2 Punkte Vorsprung auf den FC St. Pauli, die zu allem Übel auch noch auf Greuther Fürth an diesem Wochenende treffen, die beide hinter euch stehen. Es könnte alles ein bisschen besser aussehen.
Ja, das ist korrekt. Ja, es ist angespannt. Wir hätten oft genug die Möglichkeit gehabt, uns da unten rauszuziehen, am eigenen Schöpfer, am sprichwörtlichen. Wir hätten auch, und das ist das, was mich eigentlich so richtig sauer macht, hinreichend Möglichkeiten gehabt, gar nicht erst da unten rein zu geraten. Aber der Fußball liebt den Konjunktiv und wir benutzen ihn häufig dieser Tage in Braunschweig. Es ist angespannt. Also rechnen macht einfach noch keinen Sinn, weil das mit so vielen Eventualitäten zusammenhängt. Das Gute ist, oder wenn jetzt Pauli gegen Fürth spielt, dann St. Pauli gegen Fürth spielt, dann ist das Schlechte, dass einer gewinnen kann. Aber das Gute ist, wenn einer gewinnt, dann verliert auch der andere. Es ist voller Licht und Schatten, möchte man sagen. Heute steht im Kicker, das bringt es eigentlich ganz gut zusammen. Wir haben unfassbar wenig Niederlagen, 8 nämlich. Damit eine mehr als ihr und 2 mehr als Kiel. Alle anderen haben mehr Niederlagen. Aber wir haben halt auch nur 8 Spiele gewonnen. 8, um Gottes Willen, ey, von 31. Das ist ein Spiel mehr als Kaiserslautern und ein Spiel mehr als Darmstadt. Das ist so unfassbar wenig. Und mit 15 Unentschieden das ist einfach zu viel. Das ist fast eine ganze Halbserie. Und jetzt jammern halt alle und sagen, oh Mann, und ach, und Eintracht und lalala und der Abstiegskampf und so. Aber ja, was ich eingangs sagte, ich bin immer noch sauer, dass wir überhaupt da unten reingeraten sind, weil das absolut nicht nötig gewesen wäre, wenn man sich gegen Kaiserslautern zu Hause einfach nicht so hätte abservieren lassen, wenn man in Fürth ein bisschen mal die Pobacken zusammengekniffen hätte. Das ist meiner Meinung nach absolut unnötig und dieses ganze Geschwätz von wir nehmen das jetzt an und wir sind darauf vorbereitet und so weiter und so fort, können sich die Verantwortlichen in meinen Augen wirklich schenken, weil es eine Frechheit ist, dass wir da unten stehen.
Man merkt, es hat sich etwas angestaut in
Braunschweig. Ja, auf jeden Fall.
Das wirklich Amüsante, in Anführungsstrichen, ist ja, dass ihr an den ersten 14 Spieltagen schon 9 Unentschieden gesammelt hattet. Sprich, danach sind jetzt gar nicht so übermäßig viele hinzugekommen. Da war es dann tatsächlich so, dass auch Spiele gewonnen wurden, auch mal Spiele verloren wurden. Aber der gemeine Fußballfan weiß ja, es bringt mehr, einmal zu gewinnen, als zweimal unentschieden zu spielen.
Ja.
Ausgerechnet jetzt zuletzt habt ihr aber eben wieder genau damit angefangen, was euch ja so zum Beginn der Saison schon so ein bisschen eben da ja mögliche bessere Platzierungen und damit vielleicht auch einen ganz anderen Saisonverlauf gekostet hat. Dynamo Dresden zu Hause dann 1-1 gespielt, auswärts bei Darmstadt 1-1 gespielt, jetzt gegen Bielefeld sogar nur 0-0. Und das alles zeigt ja vor allen Dingen eins, das große, große Manko dieser Mannschaft liegt sicherlich nicht im defensiven Bereich. Ihr habt nur 33 Gegentore kassiert, das sind 3 weniger als Nürnberg. Das sind wenn ich nicht gänzlich falsch liege, sogar die zweitwenigsten innerhalb der Liga. Aber ihr habt eben auch nur 35 Tore geschossen. Ja. Und auch da gibt es nur wenige Mannschaften, die schwächer sind. Erzgebirge Aue, Greuther Fürth und der FC St. Pauli sind da zu nennen. Selbst Kaiserslautern hat ein Tor mehr geschossen. Was ist die Ursache dafür, dass es einfach so sehr krankt offensiv? Es ist ja jetzt nicht so, dass da nur Vollblinde irgendwie in der Mannschaft stehen würden.
Überhaupt nicht. Nee, überhaupt nicht. Und das ist, um da nochmal kurz einzuhaken, es ist auch tatsächlich so, dass ich nicht mit den Auftritten, aber zumindest mit den Ergebnissen auswärts in dieser Saison durchaus zufrieden bin. Also unentschieden auswärts finde ich, da muss man nicht meckern. Wir haben halt nur zweimal gewonnen auswärts. Das ist jetzt auch nicht so super viel. Aber ich finde es grundsätzlich in Ordnung. Du kannst in Darmstadt, kannst du 1-1 spielen. So, das ist alles okay. Aber wie gesagt, die Auftritte, die wir teilweise zu Hause abgeliefert haben, da stimmen nur nicht die Ergebnisse, sondern da stimmt einfach gar nichts. Und ich muss auch sagen, ich kann es dann irgendwie nicht mehr hören, zu sagen, naja, sie haben ja aber gut gekämpft die letzten 20 Minuten und hatten dann Pech, was dann irgendwie... Ich rede immer wieder über dieses Kaiserslautern-Spiel, zu Recht meiner Meinung nach, natürlich zu Recht. Das ist, finde ich, eine bodenlose Frechheit, einem Fan zu verkaufen. Wir hatten am Ende Pech, weil wir gut gekämpft haben. Genauso wie es eine bodenlose Frechheit ist, Dynamo Dresden als bockstark zu verkaufen nach einem 1-1 zu Hause, nachdem die 90 Minuten lang immer das Gleiche gemacht haben, wir dieses immer Gleiche aber einfach nicht unter Kontrolle bekommen haben. Und zu diesem defensiven, offensiven Ding, in meinen Augen, das haben wir jetzt zumindest gegen Bielefeld, das Spiel nehme ich ein bisschen raus, weil das irgendwie besser war als die 80 Spiele davor, dass ich das oft das Gefühl habe, die ganze Mannschaft verteidigt. Und dass diese 33 Gegentore, das ist sicherlich eine coole Zahl und so, alles hübsch. Aber sie hängt, glaube ich, bin kein Taktikfuchs und ich lasse mir gerne erklären, dass das alles falsch ist, was ich denke und so weiter und so fort. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass diese 33 Gegentore und diese 35 erzielten Tore damit zusammenhängen, dass alle Mannschaftsteile und jeder einzelne Spieler vor allem die Aufgabe bekommt, kein Tor zuzulassen. Das heißt, 11 Leute sind vor allem damit beschäftigt, defensiv zu arbeiten. Dadurch fällt die Offensive natürlich völlig unter den Tisch. Und ja, man sieht halt auch, wenn wir uns nur auf unsere Viererkette verlassen, weil der Rest der Mannschaft irgendwie andere Dinge zu tun hat, wie zum Beispiel ein Tor machen, dann gerät diese Viererkette unter Druck und funktioniert mäßig. Also nicht schlecht, aber mäßig. Nicht so gut, wie es diese 33 Gegentore vermuten ließen, weil, wie gesagt, alle daran beteiligt sind, dass es nur 33 Gegentore sind. Das heißt, es ist keine starke Defensive, also keine starke Viererkette. Wir haben einen super Torwart, der Gott sei Dank eine sehr gute Serie spielt. Sondern es hängt damit zusammen, dass es, dass wir defensiv spielen, defensiv uns aufstellen und vor allem versuchen, kein Tor zu fangen. Das war in der Hinrunde, haben wir in Duisburg 0-0 gespielt und dann wurde gesagt, hey, das ist doch ein super Ergebnis, wir haben hier kein Tor gefangen. Ich denke, ja, wir haben auch 90 Minuten lang nichts anderes getan, als das zu verhindern.
Du hast... Erstmal muss ich noch ergänzen, Bochum hat auch weniger Tore geschossen als ihr, nicht, dass sich irgendwie Bochum vernachlässigt fühlt. Also Bochum, ihr habt auch keine gute Offensive, das sei an dieser Stelle erwähnt. Du hast die beiden Spiele gegen Kaiserslautern und gegen Dresden angesprochen. Auffällig natürlich in beiden Spielen, dass ihr sehr, sehr früh ein Gegentor kassiert habt. Gegen Kaiserslautern war es in der 5. Minute, gegen Dresden war es in der 8. Minute. Ja. Und dann ist es natürlich ein Problem, wenn die Mannschaft von vornherein darauf ausgerichtet ist, eher gegen den Ball zu arbeiten, als mit dem Ball zu spielen, dass du dann noch hinten raus irgendwo was Zählbares auf die Kette bekommst. Ist das tatsächlich dann ja letzten Endes der einfache, aber geniale Masterplan, wie man Eintracht Braunschweig bezwingen kann, frühes Tor schießen und dann einfach mal den Ball geben und gucken, dass die damit was machen?
Ich denke schon, ja. Also wir haben in Darmstadt ein Tor erzielt, das hat aber kein Spieler von uns gemacht. Das Tor gegen Bielefeld haben wir gar kein Tor geschossen. Das Tor gegen Dresden war, glaube ich, ganz schön. Das hat, glaube ich, der Dingsbums, wie heißt der?
Philipp Hofmann hat es für euch geschossen.
Genau, Philipp Hofmann, der große Blonde. Genau, der hat das geschossen. Das war ganz, das war ein schönes Tor. Es ist aber auch bezeichnend, dass ich mich daran erinnern kann. Und in der, ja, in der Kurve sagen wir halt manchmal, oh, guck mal, das war die Chance. Und es ist tatsächlich häufig so, dass so eine Halbzeit vorbeigeht und dann reden alle über die Chance. So, also weil es einfach nicht mehr gibt. Und die verwandeln, also klar, du bräuchtest dann eben eine hundertprozentige Chancenverwertung, um dann in Führung zu gehen, wenn du nur eine Chance pro Halbzeit hast. Und 100% ist eine sehr ordentliche Quote. Ja, und diese frühen Tore fangen wir immer wieder. Das ist ärgerlich und sowohl ganz am Anfang der Spiele, also du hast es gerade gesagt, irgendwie 8. Minute, 12. Minute, sowas, aber auch, also vor allem, was heißt vor allem, am Anfang von Halbzeiten. Wir haben auswärts in Heidenheim gespielt, Anfang des Jahres, und Heidenheim erzielt in der 48. Minute ein Tor, also zu Beginn der zweiten Halbzeit, und danach höre ich in den O-Tönen zum Spiel von direkt beteiligten Personen sportlicher Art, wir haben das Spiel in der 48. Minute verloren. Und das sind Momente, du merkst, ich bin relativ sauer auf diese ganze Saison aus mehrerlei Gründen, weil es unter anderem solche Sätze sind, die mich echt fuchsteufelswild machen. Weil ich denke, dafür gucke ich nicht Fußball, damit ein Zweitligist gegen einen anderen Zweitligist in der 48. Minute ein Spiel verliert, wenn so ein Spiel aber 90 Minuten geht. Also, fühle mich verarscht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Verständlicherweise. Ja. Anna, aufgebracht wie nie.
Ja.
Lass uns mal darüber reden, dass das Restprogramm es nicht unbedingt gut mit euch meint. Also Ingolstadt ist raus aus dem Aufstiegsrennen, da sind wir uns, denke ich, alle einig.
Ja.
Das ist dann das Spiel nach Nürnberg. Aber zum Abschluss kommt nochmal Holstein-Kiel. Für die geht's dann am letzten Spieltag vielleicht um den Relegationsplatz, vielleicht auch um noch mehr, wer weiß das schon. Und jetzt kommt eben Nürnberg. Das ist nicht unbedingt das, was man sich wünscht, wenn man da unten richtig tief im Keller hängt.
Nee, das stimmt. Also der Trainer hatte zwar nach dem Spiel gegen Dresden zu Hause gesagt, er freut sich, dass es jetzt gegen die Mannschaften geht, die weiter oben stehen. Die Braunschweiger Zeitung kommentierte zu diesem Statement so schön, warum das so ist, ließ er aber offen. Und ja, also jetzt gegen Bielefeld ist es allerdings bestätigt worden, also nicht aus ergebnistechnischer Sicht, aber aus spielerischer Sicht war da vieles besser und vieles mutmachender. Jetzt lese ich heute allerdings sowas wie, wenn wir hinten kompakt stehen, dann mache ich mir keine Sorgen und so. Wo es denn so um mannschaftliche Geschlossenheit und so weiter und so fort geht. Und das bereitet mir aber schon Bauchschmerzen. Ich weiß, dass wir nicht die Einzigen sind. Ich lese ja irgendwie Kicker und bei Twitter lese ich auch bei anderen Clubs mit und so. Und mich wundern vereinsübergreifend jetzt vor dem Saisonfinale genau diese Sätze, die auch zum Beispiel aus Hamburg kommen, wo dann irgendwie Verantwortliche sagen, wenn wir jetzt zusammenhalten, dann steigen wir nicht ab. Und dann denke ich, das sind aber irgendwie Konditionalsätze, die völlig unangebracht sind, weil ihr steht auf einem scheiß Relegationsplatz und spielt Kacke und habt jetzt irgendwie zwei Spieler gesperrt für zwei Spiele. Also woher dieser Zweckoptimismus aus ganz vielen Richtungen kommt, das ist ja nicht nur in Braunschweig so, sondern ich höre diese Töne eben auch aus anderen Vereinen, wundert mich ehrlich gesagt, warum da keiner irgendwie so Unzufriedenheit auch mal wirklich formuliert. Das fehlt mir persönlich sehr. Ich weiß nicht, wie es da den Hamburgern geht oder den Heidenheimern oder in Darmstadt ist nochmal was anderes vielleicht. Aber ja, also in Anbetracht auch dessen, ich habe das Spiel am Montag gesehen, euer Spiel in Kiel, habe ich schon Angst, muss ich sagen, vor dem Montag. Das kann ich nicht anders sagen. Wir brauchen, glaube ich, noch 4 Punkte, das müsste reichen. Dafür müssen wir gegen Ingolstadt gewinnen zu Hause. Das ist einfach, das weiß ich nicht, finde ich, kann man auch verlangen, weil die haben jetzt 3 Punkte mehr als wir. Das ist auch nicht so super krass. Und ja, Kiel, Also ich hatte noch so ein bisschen darauf spekuliert, dass Düsseldorf vielleicht das alles noch vergeigt da oben, aber machen sie nicht. Das heißt, Kiel wird nicht einfach betrunken sein am letzten Spieltag. Mein favorisiertes Szenario ist ein bisschen, dass Kiel den Relegationsplatz sicher hat und gegen uns am letzten Spieltag sich nicht wehtun will und das so ein bisschen egal ist. Aber das ja, ändert nichts daran, dass mir sehr bang ist vor den nächsten drei Spieltagen.
Ja, womöglich ist Kiel ja dann auch schon ein bisschen betrunken, wenn sie auf dem Relegationsplatz stehen. Ist sicherlich auch als Riesenerfolg zu werten für einen Aufsteiger.
Auf jeden Fall.
Schauen wir mal, wie es dann letzten Endes kommt. Es ist auf jeden Fall, du sprichst es an, eine verrückte Geschichte, die da unten abläuft. Braunschweig auf Platz 12, nur 2 Punkte vor St. Pauli auf Platz 16. Am Ende könnte, aber darauf hat sich einst auch der erste FC Nürnberg verlassen, das Torverhältnis die entscheidende Komponente sein. Denn da ist ja Braunschweig tatsächlich irgendwie die komplette Ausnahme da unten mit einem positiven Torverhältnis. Aue dahinter 14 Tore schlechter, das Torverhältnis. Mal schauen, was da dann letzten Endes noch geht. Auch da ja jede Menge Brisanz beispielsweise drin, wenn man daran denkt, dass die Spieltagsplaner es gut gemeint haben und Erzgebirge Aue gegen Dynamo Dresden auf den vorletzten Spieltag terminiert haben. Ja. Also ich glaube, die Saison bietet uns noch einiges. Ja, Anna, du hast gesagt, dir wird Angst und Bange, wenn du an das Spiel denkst. Was macht dir denn Mut, wenn du an das Spiel denkst?
Also dass wir defensiv ganz gut stehen, wie schon erwähnt. Aber ja, wenn diese Rechnung nicht aufgeht, dann wird es, glaube ich, schwierig. Also ich hatte, muss ich gestehen, ein bisschen darauf spekuliert, dass 3 eurer Spieler stehen vor Gelbsperren. Und ich hatte irgendwie darauf gehofft, dass entweder Herr Werner oder Herr Möwald oder Herr Ishak in Kiel die gelbe Karte sieht, ist aber nicht passiert. Das hätte mir Mut gemacht. ja, es ist nicht so viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich kann schlecht einschätzen, wie souverän ihr mit diesem, ihr könnt jetzt zu Hause alles klar machen, Druck umgeht, weil der Spieltag ist ja vorbei. Also wir sind ja das letzte Spiel an diesem Spieltag und sollte Kiel, wie ist das denn?
Kiel müsste unentschieden spielen, genau, oder verlieren gegen
nicht
ihn.
Gewinnen. Genau, wenn Kiel nicht gewinnt, dann könnt ihr zu Hause aufsteigen. Und ich, ja, wie gesagt, also ich bin halt nicht, also bei meiner Eintracht würde ich sagen, genau diese Konstellation hat uns letztes Jahr in Bielefeld irgendwie verrückt gemacht. Da haben wir dann richtig auf die 12 bekommen. Dieses, okay, das ist jetzt der Moment, in dem man das klar machen kann. Ja, also du merkst, ich bin da nicht wirklich optimistisch. Der einzige Strohhalm ist, Nürnberg ist vielleicht nervös vor lauter Höhenangst da oben auf Tabellenplatz 2.
Jetzt muss ich dich, glaube ich, leider so ein bisschen enttäuschen, denn ich hatte diese Befürchtung so ein Stück weit vor dem Kiel-Spiel. Aber was sie da dann gezeigt haben, war wahrscheinlich die beste Leistung, die wir diese Saison gesehen haben. Und vor allen Dingen von Trainerseite eine herausragende Leistung, Kiels Schwächen ganz klar aufzudecken und die konsequent auszunutzen. Insofern glaube ich nicht, dass die das Nervenflattern kriegen. Da glaube ich nicht so richtig dran.
Das habe ich letztes Jahr auch gedacht, als wir Union Berlin am drittletzten Spieltag 3-1 zu Hause geschlagen haben. Und am darauffolgenden Spieltag haben wir 6-0 verloren. Und das war's.
Ja, wir sind ja zum Glück jetzt am drittletzten Spieltag erst und noch nicht am vorletzten.
Und einfach traumatisiert.
Eine letzte Frage noch, weil das war ja tatsächlich der große Unterschied dann zwischen Kiel und Nürnberg. Die einen konnten Standardsituationen verteidigen und die anderen nicht, beziehungsweise die einen konnten sie verwerten und die anderen nicht. Wie stellt sich das in den Braunschweig in dieser Saison dar? Denn Enrico Valentini und seine Freistöße, / Ecken und das Ganze in Kombination dann noch mit Hanno Behrens sind ja mittlerweile wahrscheinlich ligaweit bekannt.
Ja, also unsere Innenverteidigung ist Gott sei Dank wahrscheinlich sogar der beste Mannschaftsteil. Also haben wir auf jeden Fall 2 Leute, die spielerisch sehr fähig sind, die vor allem riesengroß sind auch, was ja für Standards auch nicht so schlecht ist. Unsere Außenverteidiger sind nicht in Form oder scheiße. Obwohl Robin Becker ist gut, finde ich. Aber der spielt nicht. Ich weiß nicht warum. Also er hat letztes Mal gespielt, aber man weiß nicht, ob er spielt jetzt am Montag. Ja, weil der Trainer immer was anderes da hinten entscheidet. Also mal ist das alles super, weil wir irgendwie konzentriert sind und uns im Griff haben. Aber natürlich haben wir schon Standardtore kassiert. Ich kann einfach keine Prognose abgeben. Ich würde es gerne. Ich würde noch lieber eine positive Prognose abgeben, die dann bestätigt wird. Aber aufgrund der Tatsache, dass das Team schon katastrophale erste Halbzeiten hingelegt hat und dann bundesligareife zweite Halbzeiten, kann es sein, dass ihr das Gefühl habt, okay, da geht jetzt gar nichts und dann schießt ihr in der zweiten Halbzeit 5 Tore nach Standards. Kann alles sein.
Dann sind wir mal gespannt. Eines stimmt auf jeden Fall, die Spiele zwischen Eintracht Braunschweig und dem ersten FC Nürnberg waren in den letzten Jahren vieles, aber selten langweilig. Ja. Insofern dürfen wir dann gespannt sein, was uns am Montag erwartet. Ich drücke dir auf jeden Fall oder deinem Team die Daumen beim Klassenerhalt.
Danke.
Denn ich bin ganz ehrlich, ich gehe jetzt mittlerweile fest davon aus, dass wir aufsteigen, aber ich gehe auch fest davon aus, dass wir nächstes Jahr wieder absteigen und dann würde ich gerne wieder gegen Eintracht Braunschweig spielen. Vielen Dank, ja, Anna, dass du dir Zeit genommen hast.
Ich danke für die Einladung.
Und wir melden uns dann natürlich nächste Woche auch mit der Analyse zum Spiel gegen Eintracht Braunschweig und sofern es denn gewisse Internetverbindungen zulassen, auch noch diese Woche mit der Analyse des Kiel-Spiels. Ansonsten war es das erstmal mit Total Beklubbt, mit dem Gegnergespräch hier auf meinsportradio.de. Sport für die Ohren, rund um die Uhr, live und als Podcast.
Der Kampf um den Euro-Bowl. Live auf meinsportradio.de. Am Samstag, den 28. April, kämpfen Frankfurt Universe gegen Flash de la Courneuve in der Big Six European Football League. Nicolas Matin von GFL Internet TV und Radio kommentiert das Spiel live ab 18.45 Uhr. Die Big Six European Football League. Sei dabei im Web und in der App. Der dritte internationale Berlin Cup im Goalball auf meinsportradio.de. Live. 7 internationale Teams kämpfen um den Titel. Vom 28. bis 30. April täglich ab 9 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.